schön, dann kannst du keine Wagen sehen. Segel gehen, dann nützt dir kein Süßer und kein Fernglas. Dann ist es es nicht, dann ist es nicht zu machen. Und wenn du so rumstehst, dann kommt einer, der dich fragt,
dessen alt geworden, da sind wir so ein bisschen, aber so heißt auch diese Sendung und wir haben eben gerade ein Gespräch gehört mit Birgit Vogt, der langjährigen Geschäftsführerin von Kontakt in Krisen. Und Carsten, das können wir ja vielleicht mal so sagen, wenn wir so ein Gespräch führen, lernen wir ja selber immer etwas und wir haben es ja eben schon rausgehört, du bist wirklich so ein bisschen hängen geblieben, hast dich beschäftigt mit den Ritualen, den Übergängen von Arbeit dann in den Ruhestand.
Es gibt so Aha-Effekte, während man redet und denkt, warum gibt es eigentlich für diesen Übergang kein Ritual. Wir haben religiöse Rituale, wir haben kulturelle Rituale für alle Lebensphasen und für die nicht. Das beschäftigt mich.
Der Übergang, den wir vergessen haben. Der Kapitalismus kennt keinen würdevollen Abschied. Er kennt nur eine Frage. Kannst du noch etwas leisten? Wenn nicht, tschüss. Arnaud Vangenebbe, Ethnologe und stiller Beobachter menschlicher Kulturen, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben, was alle Gesellschaften mit ihren großen Lebensübergängen tun. Sie rahmen sie ein. Geburt, Initiation, Heirat, Tod. All das wird begleitet von Ritualen, die dem Einzelnen sagen, wir sehen, was mit dir geschieht. Du bist nicht allein in dieser Verwandlung. Vangenebbe nannte das den Rite de Passage, den Übergangsritus. Drei Phasen. Ablösung, Schwelle, Eingliederung. Und dann gibt es diesen einen Übergang, für den die Gesellschaft so gut wie nichts bereithält. Den Austritt aus dem Berufsleben. Wer Menschen zuhört, die diesen Schritt hinter sich haben, hört Worte, die man nicht erwartet. Verlust, Leere, das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer man ist. Das klingt nach persönlicher Schwäche, ist es aber nicht. Es ist die Schwellenphase ohne rituelle Begleitung. Ein Mensch hängt zwischen zwei Welten und keine Gemeinschaft versammelt sich, um ihn hindurchzutragen. Aber warum eigentlich? Warum hat ausgerechnet dieser Übergang kein Ritual? Hier lohnt ein Blick auf Karl Marx und auf eine Idee, die ungemütlich ist, weil sie stimmt. Marx hat beschrieben, wie der Kapitalismus den Menschen in ein bestimmtes Verhältnis zur Gesellschaft setzt. Über seine Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist eine Ware. Sie wird angeboten, bewertet, gekauft. Und solange sie gefragt ist, hat ihr Träger einen Platz im System. Einen Wert, der täglich bestätigt wird. Durch das Gehalt, durch den Titel, durch die Aufgabe, durch den Kalender voller Termine. Der Kapitalismus braucht keine Rituale für den Austritt aus dem Berufsleben, weil er für diesen Moment schlicht kein Interesse hat. Was nicht mehr verwertbar ist, fällt aus dem Blick. Der Mensch, der seine Arbeitskraft nicht mehr verkaufen kann oder will, tritt aus dem Kreislauf heraus, der seinen gesellschaftlichen Wert erzeugt hat. Und das System, das ihn jahrzehntelang definiert hat, wendet sich ab. Ohne Zeremonie, ohne Übergang, mit einem Rentenbescheid. Das Perfide daran ist, der Schmerz, den viele in diesem Moment empfinden, ist nicht irrational. Er ist die ehrliche Reaktion auf ein System, das den Menschen so lange mit seiner Funktion gleichgesetzt hat, dass er selbst irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, was beides ist. Ich bin Ingenieur. Ich bin Lehrerin. Ich bin das, was ich leiste. Vangenebbes Schwellenphase, dieser Zustand des Dazwischen, des noch nicht Angekommenseins, wird so zur Identitätskrise, weil die Identität selbst eine kapitalistische Konstruktion war. Was fehlt ist deshalb mehr als ein Ritual. Es fehlt eine kulturelle Gegenbewegung, eine, die dem Menschen beibringt, schon lange vor der Rente, dass sein Wert nicht in seiner Verwertbarkeit liegt und die ihm beim Übergang sagt, du verlässt einen Markt, aber du verlässt nicht die Welt. Vangenebbe wusste, Rituale sind keine sentimentalen Gesten, sie sind psychologische Infrastruktur. Vielleicht ist es Zeit, diese Infrastruktur dort zu bauen, wo der Markt versagt hat.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, 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 oh. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. Oh, 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 oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pain. Oh.
Wir zwei, Carsten, gehen ja auch ganz gerne weg und deswegen habe ich mal geschaut, was für uns und vielleicht für noch etwas ältere Menschen denn so interessant sein könnte. Und ich kann es ja an dir so ein bisschen ausprobieren, ob du jetzt neugierig wirst, wenn ich zum Beispiel sage, es gibt in knapp 2 Wochen wieder am Donnerstag, den 21. Mai, ein sogenanntes Mittagskonzert und zwar im Neuen Theater. Das ist kostenfrei. Und da kann man im großen Saal gehen und da gibt es immer wie so einen Werkstattbericht des jeweiligen Komponisten von den Konzerten, die am Abend stattfinden. Also hört man ganz kurz in die Stücke rein, eine halbe Stunde und wird da so richtig angeteased.
Wäre ich dabei. Ich bin Freund von Sinfoniekonzert, weil dann kann man einfach wirklich abschalten, muss nicht aufpassen, muss sich keiner Handlung folgen, kann sich einfach so wie drin baden. Das ist toll.
Wir hören mal ganz kurz rein, was dann gespielt werden wird, nämlich von Max Reger, ein Komponist, der unter anderem sich mit Mozart beschäftigt hat. Wir hören mal kurz in das Stück rein, Variation und Fuge von Mozart, Opus 132. So musst du dir das vorstellen. Mhm. Die Musik läuft dann auch im Hintergrund von Max Reger. Die wird unter anderem gespielt beim Mittagskonzert.
Ja, das ist, ja.
Bin ich dabei. Also nochmal zum Mitschreiben. Donnerstag, 21. Mai, 12.30 Uhr, neues Theater, Mittagskonzert. Geht eine halbe Stunde. Ich finde es mal ganz wunderbar. Ich gehe meistens mit meinem Vater hin. Dann, Carsten, können wir stricken, ist die Frage.
Das ist eine rhetorische Frage.
Ich kann nicht stricken.
Ich habe jetzt letztens bei einer Keramikerin so eine Schüssel, wo so ein, da war so ein kleiner Schlitz drin und das war so ganz kunstvoll gemacht und es war für ein Wollknäuel, dass man das abrollen kann. Das habe ich verstanden, aber ich kann selbst nicht stricken, nee.
Verstanden ist das eine, du hast es nicht nachgemacht, also nee. Du hast nur zugeschaut. Hm. Ne? Und wenn du mal, oder wenn wir stricken wollen oder ihr auch da draußen, ich finde, das ist auch irgendwie so erst in den letzten Jahren ausgekommen, dass Leute stricken und parallel einen Film schauen. Und das gibt's in 2,5 Wochen wieder. Am Dienstag, den 26. Mai, kannst du stricken. Ich wollte wirklich mal hingehen, weil ich nicht weiß, ob ich selber Strickzeug mitbringen muss.
Nee, es geht doch darum, wenn man gut stricken kannst, dann musst du nicht hingucken. Aber Anfänger müssen doch da hingucken. Also hingucken, wohin gucken? Also bitte, das gibt's doch nicht.
Ja, wo denn stechen da? Wir uns mal. Eben sind es da in Erfurt, Dienstag, 26. Mai, 19 Uhr. Und Shakespeare in Love wird gezeigt.
Ach. Also... Ja, ich, allein schon deswegen muss ich hin, weil ich sehen will, wie da gestrickt wird und geguckt. Nee.
Also, ich will es mir wirklich mal anschauen, weil ich möchte auch mal wissen, weil wir erzählen das immer so. Ich glaube, es ist wirklich gut besucht, deswegen mal hingucken. Ich schaue mindestens auch hin und werde dir dann mal berichten, ob es sich lohnt. Dann, Carsten, wir haben früher häufiger von der langen Nacht der Museen live berichtet.
Ja.
Erzähl mal, da war ich
leider nicht mit dabei. Du hast eine Eintrittskarte, so ein Bändchen, und dann gehst du durch viele Häuser, also auch Orte, die gar nicht unbedingt immer Museen sind, und du kommst überall rein. Und an den Orten, an den musealen Orten, ist auch meistens was los, spielen Bands oder was. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist wie lange nach der Kneipen oder wie das Ding heißt. Aber eben Musik, also es ist schön. Es ist wirklich eine ganz tolles Ereignis am Abend.
Und das gibt's genau wieder in 3 Wochen, also am letzten Freitag im Mai, am 29. Mai, die lange Nacht der Museen. Bunt wie die Nacht ist diesmal das Motto, und wie du es gesagt hast, also ich würde zum Beispiel an dem Tag mal ins Gartenbaumuseum gehen, weil
man sonst nicht hingeht.
Da geht man eben sonst nicht hin. Oder man hat doch mal die Gelegenheit, in die Kunsthalle zu gehen, da läuft gerade dann noch so die Ausstellung Women in the Dark, eine sehr sehenswerte Ausstellung, kann man vorbeischauen. Oder man kann eine Führung machen durch die Gedenkstätte Andreasstraße. Also ich finde es immer ganz großartig, also deswegen unbedingter Hinweis. Und letzten Hinweis habe ich noch, der ist dann so ein bisschen in den Sommer hinein schon, und zwar am 1. August tritt die Schauspielerin Jutta Speidel auf, und zwar auf der Sommerbühne im Haus Dacherrüden, und da ist das Ambiente einfach sehr schön. Das ist dann so in dem Innenhof, wir waren ja auch schon da. Jutta Speidel, ich kenne sie vor allen Dingen als Schauspielerin aus Forsthaus Falkenau und Rivalen der Rennbahn, das waren noch die wilden 80er, und sie hat Beobachtung aufgeschrieben. Da geht es auch ums Alter, um Abschied und so weiter, und veröffentlichte Fragmente mit kleinen musikalischen Einlagen. Das Ganze also am 1. August abends auf der Sommerbühne. Deswegen können wir und ihr auch mal vorbeischauen.
Schwimmt ein Klavier im Fluss, grinst mich an und schwimmt.
Oh toll.
Ein Klavier ersäufen, das finde ich einfach teuflisch. Oder war das gute Stück wirklich nicht mehr verkäuflich? Och, welch harter Schluss, schwimmt ein Klavier im Fluss und es schien mir sehr verstimmt. Einerlei Forellen quintet. Einerlei Vielleicht war es Müllers im Weg, man kann ja nie wissen. Oder hat der neue Clubhausleiter es weggeschmissen?
Ein Emo.
Machte das Binett einfach Platz im Doppelbett für den Pianisten. Franz! Einerlei wie dem auf sein. Schade drum, nun kommt es um. Irgendwann wird es zerschellen. Niemand kann mehr Bier draufstellen. Irgendwann wird es zerschellen. Niemand kann mehr Bier draufstellen.
Wir sind ja als Journalistinnen und Journalisten immer in der Situation, dass wir Fragen stellen, dass wir uns für andere interessieren. Und das klappt oft gut, weil Menschen ja ihre Geschichten erzählen wollen. Oft kommt natürlich keine Gegenfrage, weil unser Job ist, Fragen zu stellen. Wenn dann doch mal eine Gegenfrage kommt und sich Menschen für uns, für mich interessieren, bin ich überrascht. Und das war auch im Berolina der Fall, dass wir plötzlich ausgefragt wurden und die Leute sich für uns interessiert haben, was mich sehr erstaunt hat.
Das war ungewohnt, mich hat es auch erstaunt und die Leute, also die Alltagsbegleiter, die das freiwillig machen, ehrenamtlich, die wollten dann von uns konkret auch wissen, was ist radiofrei,
warum?
Wie lange gibt es schon, warum, wieso. Und auf einmal waren wir in der ausgefragten Position und das war für uns auch neu und war aber deswegen auch ein schöner Austausch geworden.
Ja, ich denke, so im Laufe des Gespräches werden wir ja vielleicht dann noch allerlei Fragen beantworten zu uns, wer wir sind und so weiter. Aber es wäre total nett, wenn Sie sich auch vorstellen, weil wir haben festgestellt, nicht alle kennen Radio Frei. Und es ist ja auch ein Ehrenamtsprojekt und das ist ja natürlich eine tolle Sache.
Ja, ist ja in der Pflege. Ich war auch mal in der Pflege, schon viele Jahre her, in der Psychiatrie.
Nie. Also,
ja, natürlich.
Sie sind Bürgerhelferin. Warum sind Sie das geworden? Was ist Ihre Motivation? Was treibt Sie an?
Ich war viele Jahre auch gesundheitlich angegriffen, schon als Kind. Es hat sich alles wunderbar reguliert und ich komme auch aus einer Gegend und lebe noch in einer Zeit, wo man sich gegenseitig geholfen hat. Also wenn die Heuernte einzufahren war, da sind die Nachbarn zum Opa oder irgendwie oder umgedreht haben geholfen. So. Und so, auch in der Schule, die Klasse war top, wo ich in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin. So. Und dann habe ich in Erfurt gelebt. Und dann ist vor ein paar Jahren ein Arbeitskollege verunglückt. Der lag dann querschnittsgelähmt bei seiner Eltern, die schön hochbetaucht waren. Und da habe ich die Mutti immer zum Einkaufen mitgenommen. Dann musste ich weit wegfahren zur Arbeit nach Bad Lauchstädt, jeden Tag 100 hin, abends 100 wieder zurück. Und der Kollege ist umgezogen, war an der Strecke. Und da habe ich mich dann halt auch ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten gekümmert, eingekauft für eine. Das ist einfach so gewachsen. Und da hatte ich auch
wann war das?
Zeit. Das ist noch nicht so lange her. Also nach Erfurt bin ich 19 wiedergekommen und davor bin ich 18 Jahre auf Strecke gewesen.
Was, auf Strecke?
Naja, nach Bad Lauchstädt. Also die Firmen haben ja manchmal umstrukturiert, damit die Mitarbeiter abgebaut worden
sind. Sie haben eindeutig keinen Erfurter Dialekt. Wo kommen Sie her?
Aus dem frankischen Sprachequator komme ich.
Aus dem Thüringer fränkischen Teil?
Ja, also eigentlich fränkischer Teil. Ist schön. Aber die Grenze war vor meiner Nase, also zwischen Sonneberg und Kronach.
Ach so, Sperrgebiet. Im Ostteil?
Ja.
So. Also Sie haben da im Grenzgebiet gelebt?
Ja, bis ich so Mitte 20 war.
Haben Sie da noch, wenn Sie Besuch empfangen wollten, mussten Sie das anmelden, so richtig?
Nur ersten Grades. Und das war halt auch dann immens blöde war, man wollte ja auch als Jugendlicher mal eine Freundin zu sich nach Hause einladen. Das war bei Strafe verboten. Und da habe ich mir halt mal einen Passierschein beantragt, habe dort gelogen drauf. So, und die haben wir dann ins Auto gesetzt und haben die dann in die Garage ins Haus gefahren. Die Nachbarn haben ja gewusst, wer Verwandtschaft war oder was. Und das waren ja alles Gute.
Für Sie die ähnliche Frage. Also was Sie veranlasst hat zu sagen, Bürgerhilfe, da mache ich mit. Was war für Sie die Motivation?
Ich bin in Rente gegangen, auch schon vor vielen Jahren. Und da las ich es in der Zeitung. Da war ein Artikel in der Zeitung, dass sie Bürgerhelfer suchen. Und da habe ich mich gemeldet. Das war vor ungefähr ca. 5 Jahren. So lange bin ich dabei. Und dann haben wir dann unsere Schulung gemacht, online. Wir hatten uns gerade unterhalten. Und seitdem betreue ich Klienten.
Und das ist ja Klienten, das, ich weiß, das ist der Begriff, aber das sind ja sehr ältere Menschen, kann man sagen, die es betrifft oder die hier Hilfe suchen. Was hat man bei den Schulungen, also wenn jetzt Leute auch zuhören, gelernt? Also was macht denn ein Bürgerhelfer oder Bürgerhelferin aus? Also was gehört dazu?
Man bekommt vermittelt, wie man sich bei dem Klienten verhalten soll. Und was auch mal so im Notfall ist, kann ja mal irgendwas passieren oder Verletzung oder irgendwie. Und das ist so das Hauptproblem, dass wir jetzt wissen, wenn wir bei dem Klienten sind, wie wir uns verhalten sollen. Ja.
Man hört ja auch viele Geschichten und muss ja sehr einfühlsam sein. Also wie erleben Sie das?
Naja, ich hatte schon mehrere Klienten und bei manchen Klienten, das hat nicht gepasst, ganz einfach. Und da habe ich dann auch gesagt, das lehne ich ab. Und jetzt hatte ich aber in den letzten paar Jahren eine ganz, ganz nette Dame, die habe ich zu Hause besucht und die ist dann jetzt ins Deutschorden, ins Heim gekommen und ist leider vor 14 Tagen verstorben. Das war ich sehr, sehr traurig. Das hat zwischen uns, wir haben uns so gut verstanden und haben viel, trotz, die war sehr, sehr schwer krank, viel Spaß gehabt und gelacht und es war ganz einfach schön. Ich bin so gerne dahin gegangen. Aber gut, nun ist er leider nicht mehr da. Das ist halt so. Und jetzt im Moment, ja, es ist gerade jetzt erst vor kurzem passiert, im Moment habe ich noch niemand. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie es dann so weitergeht. Aber es, wie gesagt, es klappt, es passt nicht so mit jedem. Ja, die Chemie muss stimmen. Ja, es muss von beiden Seiten müssen sagen, ja, okay, das ist gut. Ja.
Hallo.
Selber hallo.
Warum sind Sie Bürgerhelferin geworden? Was motiviert Sie?
Meine freie Zeit. Sinnvoll gestalten und denn vom Berufsleben von 100 auf 0 geht nicht. Ging nicht. Die Enkel sind groß, die wollen nicht mehr.
Enkel sind schon groß.
Ja. Ich habe 5 Stück, das reicht hin. Nee, aber 25 und 16 dazwischen alles. Und deshalb habe ich mir was gesucht. Und da hat mir einen Prospekt gegeben von Mitmenschen. Da habe ich mich beworben. Ich wohne ja sozusagen auf dem Dorf.
Wo wohnen Sie?
Bischleben.
Okay? Kommen Sie immer von Bischleben hierher?
Ja, ja. Naja, was heißt hierher, wenn wir Versammlung haben? Ansonsten habe ich ja meine Klienten alle im Bischleben.
Ach, Sie haben die Klienten im Bischleben,
ja,
verstehe.
Ja, ja, ja. Das im Bischleben ist, eh die am Bus sind, sind sie schon mal kaputt, die Leute, die Älteren. Die können nicht mehr so laufen und ich fahre sie halt überall hin, wo sie hin müssen, wollen und können.
Ne? Haben Sie das Gefühl, dass die Ortsteile manchmal ein bisschen vergessen werden?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Denn ich meine, wer jetzt hier noch ein bisschen zu Fuß ist, der kann zu einer Straßenbahn laufen. Das geht im Bischleben nicht. Wir haben zwar eine Bushaltestelle, aber wie gesagt, die eine Dame, die am Bus wäre, die könnte gar nicht mehr. Der eine ist mal rausgefallen aus dem Bus und alles. Also die sind alle happy. Ich hatte mit einer Dame angefangen, bis es dann so viele geworden sind. Und da musste ich dann meinen Mann mit überreden, dass er mitmacht, denn ich schaff's nicht mehr. Wir haben jetzt 6, 4 im Büschleben und 2 noch in Erfurt, zu zweit, also mein Mann und ich.
Wenn ich jetzt richtig, 8 Leute haben Sie?
6.
6, also 4 plus 2 sind ja immer noch 6, ja? Ne? Hab ich noch. Und oh, da stelle ich mir erstmal eine hohe Verantwortung, das ist doch viel Arbeit, oder?
Ja, die Termine schon alleine zu organisieren und wenn mal was dazwischen kommt, zu verschieben und mein Mann, jetzt musste da, jetzt war das Auto kaputt und es hängt halt viel dran, aber mir macht es Spaß noch.
Erzählen Sie doch mal von den Klienten, also jetzt möchte ich ohne Namen zu nennen, wie alt sind die und was haben die für...
Die Älteste ist die wird 91, dann habe ich 2x 89, eine wird 90, er wird 89 und 85... Ja, 2x 85.
Sie sind?
Ich heiße Harald und bin seit Anfang an hier dabei, weil meine Frau und ich, wir hatten eine Idee weitergegeben, dass man hier so eine Einrichtung bräuchte, um ja, Leute zu unterstützen, die pflegebedürftig sind. Der Ausgangspunkt war gewesen, dass wir bei unseren eigenen Eltern kennengelernt haben, wie schwierig das ist, ne? Die wohnten ein paar hundert Kilometer von hier entfernt und so über die Entfernung war das halt gar nicht so einfach, das zu organisieren, was notwendig war, um ja, da hinreichend zu betreuen. Und wir hatten irgendwo mal mitbekommen, dass es in Deutschland Einrichtungen gibt dieser Art und hatten uns gefragt, ja, das wäre doch in Erfurt eigentlich auch eine schöne Sache.
Ich gehe davon aus, jetzt vom Optischen her, dass Sie noch berufstätig sind?
Nee, ich bin im Ruhestand. Also wir haben ja genügend Bürgerhelfer und Bürgerhelferinnen hier dabei, die noch arbeiten gehen und die das auch nebenbei hier mit der Bürgerhilfe noch machen. In der Regel geht es darum, dass man in der Woche so ungefähr 2 Stunden bei einer Klientin, bei einem Klienten ist. Also wir sprechen von Klienten, also das sind die pflegebedürftigen Menschen, die in der Regel einen Pflegegrad auch haben, ne? Wo wir hingehen, in der Regel eben 2 Stunden in der Woche. Und da geht es dann um so Dinge wie jetzt im Haushalt helfen, also unterstützen oder einkaufen gehen oder begleiten zum Arzt oder ja, Thema Papierkrieg ist natürlich auch immer etwas, die Formulare als vielleicht beraten, dabei sein, wenn das Formular ausgefüllt wird, ne? Solche Dinge. Auch mal ja einfach reden, spazieren gehen, denn viele Leute sitzen zu Hause und kommen einfach nicht aus der Wohnung raus. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, dass man solche Menschen einfach mal begleitet, dass sie mal an Licht und Luft kommen, ne? Und auch mal was erleben noch und auch was von außen erzählt bekommen. Denn wir haben auch viele Klienten dabei, die keine Angehörigen haben oder die eben so weit weg wohnen, dass sie da im Grunde keine so Alltagsunterstützung haben können.
Ich nehme mal an, dass Sie vorher nicht im Gesundheitsbereich gearbeitet haben. Das ist ja für Sie jetzt auch Neuland. In welchem Bereich waren Sie vorher unterwegs? Das ist ja eine komplette Umstellung wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Ich komme aus dem Bereich Gartenbau habe das also hier es hat sich ein ganz neues Spektrum, Lebensspektrum für mich so ergeben, wenn man sieht, was hier alles von Staats wegen im Grunde angeboten wird. Das ist eine ganze Menge, ne? Aber das umzusetzen, das ist eben das Problem. Wir arbeiten ja hier bei der Bürgerhilfe auch auf Grundlage eines Gesetzes vom Sozialgesetzbuch, ne? Und da ist genau geregelt, wie so etwas, was wir hier tun, auszusehen hat, dass es so eine, wie eben schon gesagt wurde, so eine 30-stündige Schulung geben muss oder so, solche Dinge, ne? Dass es eine Fachkraft gibt, die hier sozusagen die Erstgespräche macht, dieses Matching zwischen Klient und Bürgerhelferin oder Bürgerhelfer, wer passt zusammen? Darauf basiert das Ganze, ne? Und das habe davon vorher noch nie gehört. Ich war total baff, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und seit 5 Jahren sind wir nun dabei und das ist, glaube ich, ganz erfolgreich eingeführt.
Diese Menschen, die Wärme, was man hier bei ihnen merkt,
die Aura, ja. Wirklich, die strahlen das aus und merken, das ist hier irgendwie top, oder? Ich habe das gespürt.
In der Hoffnung, dich zu treffen, warte ich auf die Bahn. Du kommst jeden Freitagabend mit der Bahn hier an. Rosen hab ich dir gepflückt, Tulpen und Narzissen. Wenn ich vor dir niederknie, dann wirst du mich dann küssen. Mädchen von der Bahn, ich muss immer an dich denken. Mädchen von der Bahn, willst du mir deine Liebe schenken? Ich steck den Mond in deinen Koffer, pack dir den Regenbogen ein. Bleib doch hier oder nimm mich mit. Oh, 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 aber lass mich nie mehr allein, lass mich nie mehr allein. Hab ich nie gehört, doch das stört mich nicht. Klar ist, dass du einsam bist, jede Freitagnacht. Damit du wieder glücklich bist, hab ich dir was mitgebracht. Mädchen von der Bar, ich muss immer an dich denken. Mädchen von der Bar, deine Liebe schenken. Ich steck den Mond in deinen Koffer,
Zug fährt ab, die Signale stehen auf grün. Die letzten Menschen sieht man eilig zu dem Ausgang ziehen. Da stehst du allein am Gleis, Tränen im Gesicht. Ich nehm dich zärtlich in den Arm, hörst du, was mein Herz dir spricht? Mädchen von der Bar, ich muss immer an dich denken. Mädchen von der Bar, willst du mir deine Liebe schenken? Mädchen von der Bar, ich muss immer an dich denken. Mädchen von der Bar, willst du mir deine Liebe schenken?
Ja, der Kollege ist dann mit der...
Und auch ohne Bild, das ist noch besser.
Ja, müssen wir nicht. Also wir machen nichts. Nein, der schneidet es dann so wie eine Collage, vielleicht keine Ahnung. Ja. Sagen Sie mir trotzdem noch Ihren Namen.
Ich bin die Soßen.
Warum helfen Sie? Warum sind Sie Bürgerhelfer? Was motiviert Sie, das zu tun?
Ach, das ist ganz einfach. Ich möchte einfach was Gutes tun. Ich habe das Gefühl, ein Stück zurückzugeben. Und meine Mutter, die sitzt auch hier drüben, die macht das schon ein bisschen länger. Und... das hat mich dann einfach dazu bewogen, mich auch einfach mal anzumelden und mal zu gucken, was da so passiert. Aber das ist der Hintergrund, was Gutes zu tun.
Ja, man kann immer schnell was spenden und was Gutes tun, aber das ist ja richtig Arbeit, was Sie da machen, oder?
Also Spenden ist das eine mit Geld. Wissen wir ja alle, Geld ersetzt nicht die Einsamkeit. Und deshalb ist das für mich irgendwie so ein anderer Weg, wirklich auch der älteren Generation was zurückzugeben. Weil ich glaube, Einsamkeit im Alter ist sehr hoch. Und ich betreue zwei Senioren, einen Mann und eine Frau. Und die sind beide, also er ist schon ganz lange alleine, der lebt auch alleine. Für den ist das Alleinsein auch nicht schlimm. Aber meine Seniorin, die hat zwar auch Kinder, aber die sind auch räumlich nicht so oft da. Und die ist wirklich alleine. Und die ist sehr, sehr dankbar, dass es mich gibt.
Ist Angst vor Einsamkeit ist für Sie ein Thema?
Für mich gar nicht, weil ich sehr gut auch mit mir alleine klarkomme. Ich bin in einer Beziehung, also ich habe einen Lebenspartner, ich habe zwei Kinder. Also von daher, ich bin nicht alleine, aber ich kann auch sehr gut mit mir alleine. Also wenn es darum geht, mal zwei Wochen alleine in Urlaub zu fahren, bin ich nicht abgeneigt.
Das schaffen Sie, okay.
Ja, also Angst vor Einsamkeit habe ich jetzt persönlich nicht, weil ich auch einen guten Freundeskreis habe. Aber man weiß halt auch nicht, was im Alter ist. Ja.
Mein Name ist Anne Göhler. Also zum einen bin ich im ehrenamtlichen Vorstand des Vereins Mitmenschen e.V. Und mein Mann und ich haben zusammen mit der Geschäftsführung von Mitmenschen e.V. dieses Projekt angeschoben. Und mittlerweile sind wir halt in der glücklichen Lage, dass wir uns eine Fachkraft, sprich eine Sozialpädagogin, Frau Eberhardt, leisten können, sage ich mal so. Was total wertvoll ist für das ganze Projekt. Das ist auch vorgeschrieben, dass eben eine Fachkraft tätig ist. Ich sage immer, wir sind vielleicht sowas wie so ein kleines Vermittlungsunternehmen, ja, Personal. Weil nur wenn die Ehrenamtlichen sich wohlfühlen mit ihren Klienten, hat das ja auf Dauer Bestand. Es müssen beide Seiten einfach Spaß dran haben.
Katja Eberhardt sitzt mir gegenüber, die Fachkraft hier. Hallo erstmal.
Schönen guten Tag.
Jetzt muss ich mal wirklich auch aus Neugier fragen, Fachkraft, heißt das, dass Sie Alltagsbegleiterin sind oder was heißt genau Fachkraft oder Pflegefachkraft, richtig?
Ich bin keine Pflegefachkraft, ich bin die sozialpädagogische Fachkraft und ich koordiniere den Unterstützungs- und Betreuungsdienst, also die Bürgerhilfe. Meine Aufgaben sind, die Senioren aufzunehmen, die gerne zu uns kommen möchten. Da findet dann immer ein erster Besuch in der Häuslichkeit statt. Wir gucken, was für eine Unterstützung gebraucht wird. Und die zweite Aufgabe ist, die Ehrenamtlichen aufzunehmen, Schulungen zu organisieren, mit durchzuführen und dann Senior und Ehrenamtlichen zusammenzubringen.
So ein bisschen kann man sich vorstellen wie bei einer Partnervermittlung, ne? Ist es ja so, oder? Würden Sie es auch so beschreiben?
Also uns ist es wichtig, dass das matcht. Also wir möchten gerne, dass Bürgerhelfer und Senior gut zusammenpassen. Wir haben mittlerweile schon Pärchen, die über 4 Jahre miteinander agieren und was schon weit über hinaus, was schon fast eine Freundschaft auch geworden ist. Genau. Sollte das mal nicht passen, kommt immer vor, dann guckt man auch, dass man jemand anderen einsetzen kann.
Wie stellt man überhaupt sowas fest? Also wenn Sie zuerst in der häuslichen Umgebung sind und erstmal diejenigen kennenlernen, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine ältere Frau, die vielleicht sagt, ich brauche jemand, mit dem ich spazieren gehen kann. So wird es ja laufen. Wie finden Sie dann jemand, da habe ich jemand im Kopf. Denken Sie dann gleich so, der würde da gut passen zu der Dame. Und dann gibt es so ein erstes Kennenlerngespräch.
Genau, ich kenne alle unsere Ehrenamtlichen. Und ich kenne die eigentlich auch alle schon sehr lange und ich habe dann immer wirklich schon im Kopf, der oder derjenige könnte passen. Ich weiß genau, was der Ehrenamtliche auch anbietet und dann probieren wir das gemeinsam. Also ich bin auch immer mit dabei beim ersten Kennenlernen. Also da kommt der Ehrenamtliche nicht alleine, wir kommen dann zu zweit und dann guckt man, ob das harmoniert.
Ist der redselig?
Ja.
Erhebt die Hände, ja. So. Was ist mein Name?
Ich Frank Becher. Ich hatte damals angefangen und da hat man mich gefragt, ob ich sowas übernehmen wollte, privat noch jemanden zu unterstützen. Und da hatte ich dann mit 2 Personen noch gemacht. Ich bin dann Rentner geworden. Also erwerbsmäßig. Ich habe zwar trotzdem meine Zeit voll.
Was haben Sie gemacht beruflich?
Ein Standhaltungsmechaniker.
Harter Job?
Ja. Wir haben da viel schweißen müssen und alles, was so. Malzwerk, zum Beispiel, alles so, was man eingeatmet hat, die ganze Stäube und Silizien und Silikate und alles sowas. Und da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Und deswegen habe ich trotzdem meine 47 Jahre voll und bin eben trotzdem bis hier Erwerbsminderungsrentner noch. Und da habe ich gedacht, das könntest du auch nebenbei noch machen, soweit wie es geht. Und da habe ich dann angefangen.
Sie haben jetzt auch Klienten, um die Sie sich kümmern?
Ja. Ich habe 2 Klienten gehabt. Die eine ist 80 geworden letztes Jahr. Und die andere, die ich jetzt noch habe, ist 90 geworden dieses Jahr. Und die habe ich eben motiviert, dass sie wieder mit rauskommen aus der Wohnung. Und ich habe den Rollator mit besorgt, eingestellt und all solche Sachen. Und jetzt geht sie mittlerweile auch mal bei solchen Wetter alleine raus.
So, jetzt habe ich mich zu Ihnen durchgekämpft. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte.
Rita Genzmer.
Warum sind Sie Bürgerhelferin?
Ja, es ist das soziale Umfeld. Ich meine jetzt, ich arbeite selber in der Altenpflege und man kriegt ja teilweise, ich meine jetzt, im Alltag oder im Berufsleben kaum noch ein Dankeschön.
Ist das so?
Ja, es ist auch von Angehörigen, also besser gesagt, Angehörige kommen ganz selten. Ich meine jetzt, nur wenn man wirklich so anruft und also das, was man vor 4, 5 oder 10 Jahren war, ich meine jetzt eben halt, also es hat auch viel die Corona kaputt gemacht, eben dass Kinder ja nicht mit reingekommen sind oder nicht durften ja erst ab 16 Jahre mit in die stationäre Pflegeheime reinkommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch eben auch über eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet und das andere ist im Großen und Ganzen eben halt, ich habe diese Selbsthilfe oder diesen Verein kennengelernt eben halt über die Kovo-Zeitung. Ich hatte finanzielle Probleme. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen alleinerziehenden Sohn, der Radsport gemacht hat und habe das in der Zeitung gelesen und aus diesem Grunde habe ich dann diese Arbeit begonnen. Also im August diesen Jahres wären es 5 Jahre. Also wir feiern ja auch dieses Jahr unser 5-jähriges.
Um wen kümmern Sie sich?
Ich kümmere mich momentan um eine 63-jährige Klientin und mache einen Einkauf für sie, da sie akut mit den Lymphen zu tun hat. Und das Gespräch ist ganz wichtig.
Katrin,
warum sind Sie Bürgerhelferin? Warum tun Sie das?
Weil ich durch meine Mutti schon, die ich auch gepflegt habe, mitgepflegt habe mit meinen Geschwistern, da schon irgendwo reingewachsen bin. Und ich möchte auch einfach auch wieder was zurückgeben. Ich bin selber in EU-Rente. Und als es mir vor Jahren wieder besser ging, sage ich mal, nicht wieder wirklich gut, aber besser, habe ich was gesucht, was ich tun kann einfach. Ne? Und dann hatte ich das im Oktober 2020 in der Zeitung gelesen, dass da Bürgerhelfer gesucht werden, dass die Bürgerhilfe gegründet werden soll. Und dann kam erst mal noch Corona dazwischen und Aber Dezember, Januar, dann 21 war ich dann im Prinzip die erste Bürgerhelferin.
Ach, Sie waren die erste?
Okay. Ja.
Die letzte, die wir hier interviewen und die erste, die am Start war.
Ah, okay. Genau so. Und da hatte ich damals meinen ersten älteren Mann bekommen, sage ich mal. Und da habe ich auch gemerkt, dass es auch ganz schön anstrengend werden kann. Also, dass man da auch seine eigenen Grenzen setzen muss, um sich nicht vereinnahmen zu lassen. Also nicht bei jeder Kleinigkeit anrufen und ich muss sofort kommen. Also ich habe ja auch noch ein Privatleben und ich bin nicht umsonst zu Hause. Aber dann ging das schon gut. Und dann habe ich immer mal wieder einen bekommen und die ersten waren wirklich Männer. Dann, jetzt habe ich im Moment zwei Mädels, sage ich immer. Und wir verstehen uns richtig gut. Die habe ich jetzt auch beide schon über 4 Jahre. Die eine ist so ein bisschen meine Ersatzmutti geworden. Meine Mutti ist ja gestorben vor 4 Jahren. Und ist alles perfekt.
Also ich bedanke mich wirklich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und doch sehr persönliche und emotionale Geschichten erzählt haben. Das ist toll.
Kurz aus dem Studio rausgegangen. Es ist nämlich ganz schön viel Trubel hier bei Radio Frei im Moment, hier auf der Freifläche. Hier wird viel diskutiert. Es sind viele junge Menschen auch, die sich aber mit dem Älterwerden beschäftigen. Menschen, 20 Studierende insgesamt, die aus Bosnien-Herzegowina kommen und eben aus Erfurt sich hier austauschen. Und dazwischen sehe ich auch Christine Reklau von der Fachhochschule Erfurt, Professorin für Diversität und interkulturelle soziale Arbeit. Und sie holen wir gleich ins Studio und Carsten und ich werden dann mal fragen, was hier genau konkret passiert. Hier das Studio Carsten ist gerade einer der wenigen ruhigen Orte bei Radio Frei, denn momentan ist richtig viel los, findet nämlich ein Austauschprojekt statt. Ein
Trubel hier, so viele junge Leute, Wahnsinn.
Ein Austauschprojekt zwischen Bosnien-Herzegowina und eben der Fachhochschule Erfurt. 20 Studierende sind mit beteiligt im Masterstudiengang der sozialen Arbeit, die eben in Bosnien-Herzegowina auf der einen Seite studieren und eben hier in Erfurt auf der anderen Seite. Und die besuchen sich gegenseitig und forschen eben zum Thema Inklusion als europäische Herausforderung in Erfurt und Sarajevo.
Da geht es ums Älterwerden und die Frage, wieso beschäftigen sich jüngere Menschen mit dem Altwerden? Das fragen wir Frau Professor Dr. Christine Reglau. Sie ist Professorin für Diversität und interkulturelle soziale Arbeit.
Hallo, erstmal schön, dass Sie hier sind.
Ja, hallo auch meinerseits und vielen Dank für die Einladung.
Hm. Haben Sie sich schon Gedanken über älter werden gemacht?
Ja, man wird ja automatisch älter. Ich habe vor kurzem einen Fragebogen bekommen vom Alterssurvey, vom Deutschen Alterssurvey. Also ich bin jetzt in der Altersgruppe drin, wo man diese Fragen bekommt. Von daher bin ich zwangsläufig, muss ich mir diese Fragen stellen, wie alle, denke ich, in der Gesellschaft.
Vielleicht nochmal kurz vorweggeschickt, Inklusion meint ja im weitesten Sinne die Einbeziehung von Menschen. In dem Fall wollen wir über die Einbeziehung von älteren Menschen reden. Habe ich Inklusion, das war jetzt ein bisschen salopp, oder wie würden Sie es definieren?
Also Inklusion, die Frage, wie können wir eigentlich in der Gesellschaft zusammen leben und wie können wir in unserer Vielfalt und mit unseren unterschiedlichen Merkmalen als Personen, es sind ja auch nicht alle alten Menschen gleich, sondern auch dort sind die total unterschiedlich und sehr, sehr heterogen und haben ganz unterschiedliche Leben bisher gehabt und unterschiedliche Wertvorstellungen und so weiter. Und die Frage, wie können wir gut zusammenleben? Also wie ein gutes Leben eigentlich für alle, und das soll natürlich auch im Alter so sein.
Wieso beschäftigen Sie jetzt junge Leute aus Sarajevo und aus Erfurt mit dem Thema? Waren die da erstmal abgelöscht? Jetzt sollen wir uns mit dem Altwerden beschäftigen? Ne?
Ach, warum das genau diese 20 Personen machen, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, da zieht es tatsächlich auch zu sagen, wir machen ein Kooperationsprojekt mit der Uni in Sarajevo. Für mich als Professorin, die das zusammen geplant hat, mit der Kollegin Sanela Barcic, war so die Frage, dass wir beide in Gesellschaften leben, in Bosnien-Herzegowina und auch in Deutschland, die altern. Also wenn man sich nur die Statistiken anschaut, wir werden immer älter, auch insbesondere hier in Thüringen. Wir werden immer älter, es werden mehr Ältere, es kommen wenig junge Leute nach. Und ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, was bedeutet eigentlich Alter, was bedeutet Altern als solches und auch als junger Mensch zu sehen, was ist unser Beitrag vielleicht auch für die ältere Generation.
Kann man auch sagen, dass man ein bisschen was über eine Gesellschaft erfährt, wenn man eben erfährt, wie sie mit älteren Menschen umgeht?
Ja, würde ich sagen. Also wir sind ja doch auch so eine Leistungsgesellschaft in Deutschland, ne? Wo sehr viel über Leistung geht, über Berufe geht. Wenn man auf irgendeine Party geht, ist meist das Erste, und was machst du beruflich? Also wir definieren uns sehr stark über die Arbeitszeit. Und das ist eben nicht der Fall, wenn ich älter bin. Ich bin nicht mehr produktiv in diesem klassischen Sinne, was wir als produktiv häufig sehen gesellschaftlich. Und ich glaube, da ist es schon ganz wichtig, was machen wir denn dort mit Menschen? Oder welchen Wert geben wir Menschen? Welchen Respekt haben wir für ältere Menschen? Was eben nichts mit so einem klassischen Leistungsbegriff zu tun hat tatsächlich.
Sie haben gesagt, die Menschen definieren sich über Arbeit, über Tätigkeit. Ich bin Lehrerin, ich bin Professorin, ich bin Schlosser und so weiter. Und wenn das dann wegfällt, dann kommt oftmals ein Loch. Oftmals bei Männern haben wir festgestellt, aber auch bei anderen. Das heißt, es ist so ein tiefes Loch. Es gibt kein Ritual für diesen Übergang. Erleben Sie das auch?
Also das ich persönlich noch nicht. Was wir wissen aus Studien tatsächlich, ist die Frage auch, wie habe ich vorher gelebt? Also wenn ich vorher beispielsweise von Armut betroffen war, ist es auch im Alter sehr viel schwieriger teilzuhaben. Ne? Ich habe weniger finanzielle Mittel, ich hatte vielleicht schon immer weniger finanzielle Mittel, habe kleinere Netzwerke. Wir wissen auch, dass es für Männer in der Regel schwieriger ist als für Frauen. Frauen haben eher soziale Netzwerke, sind auch eher familiär unterwegs, wo so ein Punkt ist. Wir wissen aber auch, dass es mit dem Bildungsstand zu tun hat. Also umso mehr Bildung ich habe, vielleicht auch beruflich schon mehr Netzwerke habe, ist es auch für mich im Alter einfacher, das aufrecht zu erhalten und diese Netzwerke ja hinüber zu retten sozusagen in die Zeit des Ruhestands.
Dann könnte man ja auch sagen, also ich höre erstmal raus, so ein bisschen Vorbereitung schon vorher, also einmal soziale Netzwerke haben, finanziell vielleicht auch ein bisschen schon was angespart zu haben, aber nehmen wir mal als soziales Netzwerk auch die Familie, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Alter, was für eine Familie habe ich? Habe ich eine kleinere Familie? Habe ich eine Großfamilie? Habe ich eine Familie, die sich kümmert? Habe ich eine Familie, die sich vor Ort ist? Also zentraler Punkt, die Familie.
Genau, vielleicht auch die Frage, habe ich überhaupt Familie? Ne? Also wenn man sich die Geburtenzahlen anschaut, dass eben jetzt per Frau, ich glaube bei 1,3 sind wir jetzt mittlerweile gelandet. Das ist sehr, sehr wenig. Und wenn ich natürlich ein Kind habe oder zwei Kinder oder vielleicht auch gar keine Kinder, ist auch die Frage, gibt es dort überhaupt Personen? Und dann noch gekoppelt mit der Mobilität, auch ein Thema, was wir ja auch hier in Thüringen stärker haben, wenn Leute vielleicht auch einfach gegangen sind, ne? Vielleicht schon nach der Wende gegangen sind in den 90er Jahren, um in Hessen zu arbeiten, um in Bayern, Baden-Württemberg zu arbeiten, vielleicht auch nie wieder zurückgekommen sind, dann habe ich vielleicht eigene Kinder, die auch schon erwachsen sind, die aber nur ab und zu am Wochenende hier sind, und das ist eben auch nicht die klassische Unterstützung, die ich brauche, wenn ich selber nicht mehr mobil bin.
Also kann man schon sagen, das können Sie auch ein bisschen mitnehmen, was Sie jetzt hier schon alles rausbekommen haben oder rausbekommen wollen bei diesem Austauschprojekt.
Genau, und das ist für uns ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht nur auf die Studien schauen, sondern wirklich mit Leuten ins Gespräch gehen. Einmal die Betroffenen selbst, also mit Personen sprechen, die ein höheres Alter tatsächlich haben. Und das kann einmal in Pflegeeinrichtungen sein oder im ambulant betreuten Wohnen oder auch aus dem Seniorenbeirat beispielsweise Menschen, die selbst noch auch aktiv sind und gut eingebunden sind. Und wir wollen aber auch mit Personen, mit Fachkräften sprechen aus der sozialen Arbeit, um genau auch hier zu schauen, was sind eigentlich die Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben und was für Lösungsangebote gibt es vielleicht auch von der sozialen Arbeit.
Sie haben Betroffene gesagt, wir sind alle von Alter betroffen. Die Unterschiede zwischen Sarajevo, also Bosnien-Herzegowina und Deutschland, kristallisieren sich das jetzt schon raus? Können Sie da schon was sagen? Ich meine, das ist am Anfang des Projektes, warum gerade diese Sichtweisen, können die auch helfen?
Also was ähnlich ist sozusagen, dass es eine stark alternde Gesellschaft ist, dass wenig junge Menschen nachkommen. Was in Bosnien nochmal anders ist, dass eben dort auch viele Menschen einfach wegziehen. Die wirtschaftliche Situation ist sehr viel schwieriger in Bosnien-Herzegowina. Zum Teil auch politische Spannungen, die auch jetzt über 30 Jahre nach dem Krieg auch nicht völlig weg sind, sodass viele junge Menschen auch einfach ihr Glück versuchen, im Ausland zu machen. Auch eine Rolle, wo wir Deutschland ein bisschen mit drin hängen. Wir holen viele Pflegekräfte aus Bosnien-Herzegowina. Die sind gut ausgebildet, wir geben ihnen gute Angebote, hier in Deutschland zu arbeiten und die fehlen aber natürlich dann vor Ort auch. Und das ist nochmal ein Unterschied, dass die Familien eben oft über große Distanzen haben, die sie irgendwie überbrücken müssen.
Das sind ja schon ganz viele Erkenntnisse. Im Grunde fällt da die nächste Frage weg, aber ich kann mir vorstellen, ich kriege es ja hier so mit, hier wird ja viel diskutiert, geredet. Nehmen Sie aus solchen Projekten, also konkret auch auf das Thema, selber noch neue Erkenntnisse mit oder werden einfach nur die Erkenntnisse, die wir gerade besprochen haben, bestätigt?
Also ich nehme dort immer noch was Neues mit und häufig auch über die eigene Situation. Also ich finde, im Gespräch mit anderen aus anderen Ländern reflektiert man ja oft das eigene noch mal viel mehr. Menschen aus dem Ausland stellen auch ganz andere Fragen. Wieso ist das bei euch eigentlich so? Wie macht ihr das? Wie funktioniert das mit der Pflegeversicherung, mit der Krankenkasse, mit was auch immer? Und ich finde auch spannend, diese Fragen, die uns gestellt werden und dann selber zu überlegen, ja, wieso machen wir das eigentlich so? Was passiert dort eigentlich so? Wir hatten gestern ganz interessante Gespräche, wo es um Respekt Älteren gegenüber ging. Also wie viel Macht hat jemand Älteres auch in der Familie beispielsweise? Wie sehr hören wir auf ältere Personen? Und das finde ich auch sehr spannend zu reflektieren. Wie ist das auch bei mir persönlich vielleicht? Also wie geht man dort mit der Generation um, die 60, 70, 80 plus ist tatsächlich?
Ich höre bei Familienfesten oftmals von älteren Leuten, die über 80 sind, auf uns hört doch keiner mehr. Uns will doch gar keiner mehr hören. Wir werden doch gar nicht mehr ernst genommen. Also auch dieses subjektive Gefühl, ich werde wenig gehört, ich werde nicht ernst genommen und ich bin halt irgendwie alt. Und alt bedeutet nicht mehr auf dem Stand, die Erfahrungen zählen nicht und so weiter. Es ist auch eigentlich bitter, oder?
Das ist bitter und ich glaube zum Teil auch, dass unsere Digitalisierung da so ein Stück weit zu beigetragen hat. Also so als ein Beispiel, als ich noch jung war und ich wollte, weiß ich, das erste Mal Marmelade einkochen, habe ich Oma angerufen und gesagt, was muss ich eigentlich machen? Marmelade. Genau, also Erdbeermarmelade, wie auch immer, bald ist wieder Erdbeerzeit, es geht gerade los. Wenn meine Tochter das machen will, sie ruft nicht ihre Oma an, sie fragt ChatGPT, was soll ich machen und fängt dann an in der Küche. Und allein das sozusagen, dass dieses Wissen, was die Älteren ja haben, auch dieses Erfahrungswissen, das wird nicht mehr abgerufen von den jungen Leuten, weil die haben ihr Smartphone in der Hand und kommen nicht auf die Idee, Oma anzurufen. So.
Wie kriegen wir es hin? Also zum einen den Älteren was abzugewinnen auf der einen Seite und dass die andere Frage noch mit dem Ritual, das ist uns so aufgefallen, dass das eben fehlt, dieses Ritual zum Älterwerden. Ich falle aus dem Job raus und falle jetzt in dieses Loch. Kann man da was machen?
Das waren jetzt zwei große Fragen nacheinander. Vielleicht nochmal zur ersten Frage. Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, wir müssen uns Zeit suchen, auch wieder für Gespräche, um das auch wirklich ins Gespräch zu gehen und auch zu sehen, also wir kennen ja natürlich unsere Oma das ganze Leben und aber auch zu sehen, wenn wir selber erwachsen werden, wie können wir nochmal anders ins Gespräch gehen? Und ich erlebe es oft, wenn Leute versterben, dass man sagt, oh, hätte ich diese und jene Frage nochmal gestellt? Hätte ich doch mal darüber gesprochen? Warum war das eigentlich so? Warum sind die von Stadt X zu Stadt Y gezogen? Wo kamen die eigentlich her? Was sind eigentlich wirklich meine Wurzeln? Vielleicht auch zwei, drei Generationen davor. Und ich glaube, da nehmen wir uns oft nicht die Zeit, diese Fragen zu stellen oder wir trauen uns vielleicht auch nicht. Ja? Also man weiß ja manchmal auch, was sind so vielleicht Familiengeheimnisse, so Tabus, wo man nicht rangeht. Und da würde ich auch plädieren, einfach mal nachzuhaken und nicht zu warten, bis es zu spät ist, sondern wirklich zu schauen, was ist da eigentlich? Und die Frage mit den Ritualen, ich glaube, das wäre schon ganz wichtig, das zu machen. Manchmal fehlt es auch, weil uns ja klassische Rituale vielleicht auch einfach fehlen. Also ob das jetzt christlich ist, Taufen, Hochzeiten, Firmungen und so weiter, die weniger werden. Es macht aber auch nicht mehr jeder die Jugendweihe. Also wo kommt man hin? Und im Alter hatten wir diese Rituale eigentlich noch nie. Also wie komme ich von der Arbeitstätigkeit wirklich in die Zeit des Ruhestands, der Pension? Wüsste ich nicht, dass es wirklich so eine Rituale mal gegeben hätte. Aber vielleicht wäre das ein guter Punkt, das mal irgendwie anzufangen.
Ich kenne ein Ritual, das nennt sich Hörschatz. Da nehmen dann Leute die Geschichten auf. Also die Enkel finden es vielleicht noch gar nicht mal so interessant und so cool. Die würden es aber in ein paar Jahren, wenn Oma, Opa tot sind, dann doch die Geschichten hören, die eigenen Kinder auch. Also wie sie es gesagt haben, hätte ich doch mal das noch gefragt. Man bereut nicht das, was man gemacht hat, sondern das, was man nicht gemacht hat. Und da Ritual zu finden mit so einem Hörschatz, ein Aufnahmegerät, einfach das Handy hinlegen, so, wir machen, lass uns mal reden, lass uns das mal aufnehmen und vielleicht auch mit einer Hilfe von außen. Also vielleicht müssen wir ja sogar neue Rituale erfinden, also eine Radiosendung zum Beispiel.
Du hast schön die Brücke geschlagen, weil das wollte ich nochmal am Ende auch nochmal nachfragen, weil dieses Projekt gibt es ja hier nicht umsonst. Dieses Austauschprojekt, ihr seid ja mit Aufnahmegeräten unterwegs, die Studierenden aus Bosnien-Herzegowina und eben von der Fachhochschule Erfurt. Und vielleicht mal so ein Ausblick, wir können schon mal sagen, es wird dann ausgestrahlt werden hierzulande und wird es dann auch in Bosnien-Herzegowina, gibt es dann auch so ein Pendant?
Genau, wir werden Ende Mai in Sarajevo sein, dort werden die gleichen Interviews stattfinden. Also wir werden auch versuchen, sowas Ähnliches wie einen Seniorenbeirat zu besuchen. Wir werden auch in eine Pflegeeinrichtung gehen oder zu schauen, gibt es ambulantes Wohnen, wie es das hier gibt. Und dann werden die Vergleiche eigentlich gezogen werden. Die Interviews werden jeweils in den Landessprachen gehalten, also hier in Deutsch, in Bosnien, in Bosnisch und werden dann aber übersetzt, damit es eben in beiden Ländern auch ausgestrahlt werden kann und verstanden werden kann und wirklich die lokale Bevölkerung vor Ort versteht, um was es geht. Die Arbeitssprache ist ja Englisch, weil das ist, was auch alle können. Aber natürlich für das Radio ist es viel spannender, wenn es in den lokalen Landessprachen noch ausgestrahlt wird.
Sagt Professor Dr. Christine Reklau von der Erfurter Fachhochschule, Professorin für Diversität und interkulturelle soziale Arbeit. Sie ist Teil dieses Projekts, was gerade hier bei Radio Frei im Moment noch in Erfurt stattfindet, Ende Mai dann in Sarajevo. Vielen Dank, dass Sie hier waren und den ganz, ganz kurzen Weg von der Freifläche hier ins Studio gefunden haben.
Ja, ich danke Ihnen.
Weiter. Das war die dritte Sendung und natürlich gibt es eine weitere Sendung. Wir wissen gar nicht, wo wir dann anfangen und aufhören und es liegt ja auf der Straße. Andererseits gibt es auch Dinge, die man einfach nicht weiß. Und wir sind ja ins Berolina gekommen, auch durch eine Anregung, eine tolle Anregung. Und wenn ihr selbst noch Themen habt, nach Orte, vor allen Dingen Menschen, interessante Menschen, die ihr interessant findet, sagt uns bitte, wir gehen dahin.
Und ihr könnt gerne uns dann eben schreiben, redaktion@radio-frei.de. Wir sind immer auf der Suche nach Themen. Wir haben zum Beispiel überlegt, das Thema Ritual noch ein bisschen zu vertiefen, aber auch das Thema Trauerarbeit. Wir haben es ja gehört bei den Menschen in der Bürgerhilfe, dass sie auch Schulungen zum Thema Trauerarbeit haben. Wie gehe ich damit um, wenn jemand seinen Angehörigen verloren hat und. Aber es gibt so viele andere Themen, deswegen her damit mit den Themen.
Und wenn es euch zu emotional war oder zu pathetisch, sagt es uns bitte auch, dann machen wir die nächste Sendung richtig lustig.
Jetzt muss ich schon das erste Mal wieder lachen.
Das ist gut,
das und das ist ja gut, dass wir mit einem Lachen rausgehen.
Wir haben unheimlich viel gelacht da draußen in Berolina, weil man merkt, das sind lebensfrohe Leute, die sind cool, angenehm. Es war eine Herzenswärme. Ich bin schon wieder pathetisch, tut mir leid. Sorry, macht's gut, tschüss.
Ciao.